So, willkommen zur Vorlesung zur theoretischen Physik. Für diejenigen, die jetzt demnächst nach der Vorlesung schon zuhören, also morgen findet keine Übung statt. Ich werde es auch noch mal im Physikportal dann herumschicken, aber nächste Woche finden dann die Übungen statt und gehen dann weiter. So, sind denn noch Fragen zur letzten Vorlesung? Wir hatten ja angefangen, uns mit der Hydrodynamik weiter zu beschäftigen. Die Gleichung haben wir noch mal hergeleitet. Keine Fragen. Dann gab es noch eine Korrektur. Ich habe in einer Gleichung die Enthalpie eingeführt, aber dann im letzten Schritt dann doch falsch hingeschrieben. Das müsste ich korrigieren. Zur Korrektur. Das Differential H war ja die Enthalpie, Energie, innere Energie plus P mal V, also Volumenarbeit. Und wenn man das für isentrope Prozesse anschaut, dann ist das relativ einfach, dann ist das einfach gegeben durch V dP. Das ist die Enthalpie. Die Enthalpie hat also gerade in der Chemie auch eine große Bedeutung, weil man sich da sehr oft eben so Isobaren anguckt, also Prozesse, wo der Druck, Außendruck von der Atmosphäre konstant ist. Und da ist das eine relativ einfache Größe, eine Erhaltungsgröße, die es nicht ändert. Ist einfacher als die innere Energie, weil man da die Volumenarbeit im Prinzip in der Enthalpie schon mit enthalten hat. So. Ja, das war also aus dem Skript, das bitte ich zu korrigieren. Das werden wir jetzt auch ein paar Mal brauchen, die Enthalpie in den folgenden Rechnungen, deswegen habe ich das nochmal angeführt. So, wir hatten dann auch die Polytrope eingeführt und hatten also festgestellt, dass polytrope Zustandsgleichungen sehr häufig in der Astrophysik vorkommen. Das ideale Gas war ja ein Spezialfall, da war eben der Druck gleich der Dichte hoch 1. Und dann gibt es andere Zustandsgleichungen eben für ein Fermigas. Da ist der Druck gleich der Dichte hoch 4/5 oder hoch 5/5, je nachdem, ob ich ein relativistisches oder ein nicht relativistisches Gas habe. Ja, und da machen wir heute ein bisschen weiter. Und zwar gucken wir uns hydrostatisches Gleichgewicht an. Hydrostatisches Gleichgewicht. Also die Idee ist natürlich, wir haben jetzt ein astrophysikalisches Objekt, was aus irgendeinem Material besteht, das ich mit einer Polytropen beschreiben kann. Und ich möchte nun die Eigenschaften dieses Fluides in sphärischen Koordinaten beschreiben. Einfachster Fall, eine Kugel aus irgendeinem Material. Und das soll im hydrostatischen Gleichgewicht sein. Also erstmal soll das Ganze statisch sein. Das heißt, ich setze die Geschwindigkeit in meinen Hydrogleichungen gleich 0, explizit. Dann vereinfacht sich die Euler-Gleichung natürlich erheblich. Wir kriegen die Kontinuitätsgleichung, wird natürlich sehr einfach. Ableitung, Zeitableitung der Dichte ist gleich 0, Teilchenzahl Erhaltung. Und die Euler-Gleichung wird auch relativ einfach. Euler-Gleichung, die dann folgt, alle Terme mit Geschwindigkeit fallen weg. Das heißt, es bleibt nur noch der Gradient des Druckes übrig aus der Hydrodynamik, ist gleich jetzt der externen Kraft und das ist eben gegeben durch den Gradienten des Gravitationspotentials, den wir hier in der Astrophysik immer mitnehmen müssen. So, halt, falsche Tafel. So, wir können aus der Gleichung die Rotation nehmen. Also ist dann die Rotation Kreuz des Gradienten des Drucks ist dann gleich minus Rho, andersrum, minus Rotation Kreuz Rho Gradient Phi. Nun, Rotation, der auf einen Gradienten wirkt, das ist natürlich 0. Das werden wir hier auch bekommen, das heißt, wenn wir das ausmultiplizieren, ist das einfach minus Gradient Rho Kreuz Gradient Phi. Ja. Das heißt, die Seite hier, die ist gleich 0. Das heißt, das muss auch 0 sein. Das heißt, die Schlussfolgerung ist, dass also die Gradienten der Dichte folgen dem Gradienten des Potentials. Ich habe also keinen Gradienten, der irgendwie in eine andere Richtung zeigt als der Gradient des Potentials. Also, Gradienten der Dichte folgen Gradient Phi. Das heißt, wenn ich also Äquipotentiallinien mache in Phi, müssen das gleichzeitig Äquivariolinien sein, also in der Dichte des Systems. Ja? Gut, also Äquipotentiallinien oder Oberflächen sind Linien mit konstanter Dichte. Massendichte meinen wir damit, gell? So. Jetzt um weiter diese Sachen aufzulösen, wir haben jetzt hier drei Observablen, Druck, Massendichte und Gravitationspotential, brauchen wir noch zwei andere Gleichungen. Die andere Gleichung ist natürlich die Poisson-Gleichung. Also Poisson, Nabla-Quadrat Phi ist gleich 4pi g rho. Da können wir jetzt also ein Gradient von Phi hier einsetzen, das Gradient des Druckes über Rho. Also folgt daraus der Gradient von Gradient des Druckes über die Massendichte ist gleich minus 4pi g mal der Massendichte. Und jetzt habe ich nur noch zwei Größen da, Druck und Energiedichte, und das löse ich mit einer Zustandsgleichung. Ja, die Zustandsgleichung, also der Druck, ist eine Funktion der Massendichte. Und diese Relation bestimmt die Eigenschaften der Materie, die ich gerade studiere. Das heißt, hier in diese Gleichung geht die ganze Mikrophysik ein, die wir in der Hydrodynamik eben rausgeschmissen haben und die wir auch in der Relativitätstheorie und der allgemeinen Relativitätstheorie nicht drin haben. Also hier ist das ganz klar, das ist die Mikrophysik, die hier dann reinläuft. Da hatten wir ja Beispiele gesehen, wenn wir eben ein sogenanntes Quantengas haben, also ein Fermigas, das wo eben das Pauli-Prinzip gilt, da habe ich dann eben P ist gleich Rho hoch 4 Drittel bzw. 5 Drittel. So, das heißt, wir nehmen eine Polytrope und lösen jetzt die Gleichung da oben allgemein für eine Polytrope. Also wir sagen, der Druck ist gleich P0 mal Rho über Rho 0 hoch Gamma. Und Gamma lassen wir jetzt erstmal offen. So, dann setzen wir das Ganze in sphärische Symmetrie. Und dann können wir diese Gleichung umschreiben als ein 1 über r Quadrat, partielle Ableitung nach r, die wirkt auf r Quadrat d nach dr vom Druck über Rho. Ist gleich minus 4 Pi g Rho. Also dr ist d nach dr. Ja? Okay. Gut. Jetzt kommt so ein bisschen Gymnastik, die fällt jetzt so ein bisschen vom Himmel. Im Prinzip massiert man jetzt diese Gleichung auf so eine Art und Weise, dass man hinterher nur Größen hat, die jetzt von keiner Dimension abhängen. Also wenn ich jetzt im Prinzip jetzt hier alles durch die rechte Seite teilen würde, dann habe ich hier dann im Prinzip eine Größe, die nicht dimensionsbehaftet ist. Und ich definiere mir dann einen Radius in Abhängigkeit eines charakteristischen Radius, den Druck in Abhängigkeit von charakteristischem Druck und so weiter. Und wenn man das halt macht, dann stellt sich heraus, es ist ganz sinnvoll, folgende Größen zu definieren. Also einen charakteristischen Radius. Charakteristischer Radius ist dann ein R0 ist gleich ein n Schallgeschwindigkeit zum Quadrat über 4 Pi g mal Rho 0 hoch 1/2. Wobei, und das ist, glaube ich, auch ein Fehler gewesen, meine Aufzeichnung, das CS-Quadrat ist in dem Fall ein, ah nee, doch, das stimmt, P0 über Rho 0. Nomenklatur. Ja. Gut, wir können uns mal kurz überzeugen, dass das wirklich dimensionslos ist oder einen Radius gibt. Hier haben wir ja da stehen ein g mal m. Ein g mal m ist aber nichts anderes als zum Beispiel ein Radius. Der Schwarzschildradius ist gerade 2g mal m. Also steht hier irgendwie ein Radius über Volumen. Hier steht auch 1 über Volumen, das kürze ich gerade heraus. Also haben wir in der Tat irgendwas hier wie ein Radius stehen. Das wundere ich mich etwas. 4g. Ach, n ist nicht die Teilchendichte, danke. Ja gut, dann sonst passt es mit den Dimensionen her nicht. N, muss ich noch definieren, ist der Polytropenindex. Sonst geht das Ganze nicht. Also, n ist der jetzt der Polytropenindex. Nicht der Adiabatenindex, sondern der Polytropenindex. Und der ist definiert als n ist gleich 1 über Gamma minus 1. So, dann brauchen wir noch eine andere Größe. Oder machen wir das erst mit der Dimension fertig? Wir haben also hier ein, das ist dimensionslos. Das ist g mal m über v. G mal m ist aber gerade ein Radius über Volumen, ist Radius hoch 3, gibt 1 über Radius Quadrat, Wurzel draus, gibt einen Radius. Also jetzt passt's. Gut. Und dann setzen wir jetzt noch Folgendes an. Setze jetzt das Rho über Rho 0 ist ja eine dimensionslose Größe, die nenne ich Theta. Und es stellt sich heraus, Ich kriege hier immer so Größen rein, Rho über Rho 0 hoch ein Gamma. Und wenn man das Ganze aber umschreibt, diese Zustandsgleichung, ist die beste Größe, die ich eben habe, ist nicht ein Rho über Rho 0 hoch Gamma, sondern ein Rho über Rho 0 hoch n. Und deswegen führt mir diesen Index n ein. Also ist das ein Theta hoch n. Das ist einfach nur zur Vereinfachung, da muss der Dozent nicht dauernd 1 durch Gamma minus 1 anschreiben, sondern schreibt gleich n dran. So, und dann wird die Differentialgleichung sehr einfach. Die sieht nämlich dann so aus. 1 beschreibt eine Gaskugel oder eines polytropen, nee, eines, wir nennen es mal ein polytropes Medium. Unter Berücksichtigung der Gravitation. Und das gilt natürlich generell, also man diskutiert das für weiße Zwerge, aber das gilt natürlich auch, diese Gleichung gilt natürlich dann auch für die Sonne. Im hydrostatischen Gleichgewicht habe ich auch diese Gleichung entsprechend zu lösen, die ich hier angeschrieben habe, ne? Diese Gleichung. Die nimmt man auch zur Beschreibung der Sonne, nicht nur für weiße Zwerge. So, es gibt analytische Lösungen diese Differentialgleichung. Zum einen kann ich diese Differentialgleichung umschreiben. Das ist ja wirklich, die hängt nur noch von einer Koordinate ab, hängt nicht von der Zeit ab. Das heißt, das kann ich auch schreiben als ein Theta 2', zweite Ableitung, plus Terme, die nur von der ersten Ableitung abhängen, die kommen dann raus als 2 über x, plus einen inhomogenen Term, da ist Theta hoch n, ist gleich 0. Also diese Differentialgleichung muss man für verschiedene n lösen. Und analytisch ist es bekannt, für n gleich 0, da ist das Theta von x, ist dann ein 1 minus x Quadrat Sechstel. Und für den Fall ist dann Gamma unendlich, also inkompressible Flüssigkeit. Inkompressibel. Dann haben wir n gleich 1. Da bekommt man eine Sinusfunktion heraus, Sinus x über x. Und da ist Gamma gleich 1. Das wäre also für ein ideales Gas. Beziehungsweise nimmt man das auch nicht, also das wäre dann könnte man nehmen zum Beispiel für die Sonne, aber die Sonne, die hat noch einen Temperaturgradienten. Aber es gibt andere Lösungen, wo man genau, andere für astrophysikalische Systeme, wo man diese Lösung nimmt, das sind zum Beispiel Kugelsternhaufen. Oder auch, wenn man das Halo der Milchstraße beschreiben will, das ist eine sogenannte isothermische Sphären, isothermische Gaskugeln. Und mit solchen isothermischen Gaskugeln beschreibt man zum Beispiel auch dann dunkle Materie, die haben also eine konstante Temperatur oder eine konstante mittlere kinetische Energie, die man da ansetzen kann. Und auch beim Kugelsternhaufen kann man diesen Ansatz machen und kann also auch die Lehn-Enten-Gleichung benutzen. So, und dann gibt es noch eine letzte Lösung, n gleich 5. Die wird in manchen Lehrbüchern dann gar nicht mehr angegeben. Der Grund ist einfach, dass man da jetzt kein besonders gutes Beispiel kennt, denn Gamma ist in dem Fall 6 über 5 und mir fällt also auch für so eine Polytrope jetzt anschaulich kein Material an, was genau diesen Polytropenindex haben könnte. Sie sehen, dass also die physikalisch interessanten Sachen, außer Gamma gleich 1, also Gamma gleich 4 Drittel und Gamma gleich 5 Drittel, die kriegt man also nicht analytisch heraus, sondern muss also diese Gleichung numerisch lösen. Ja. Also entartete Materie Wir haben natürlich hier jetzt weiße Zwerge im Kopf. Da ist das Gamma gleich 4 Drittel und das N ist dann gleich 3 in dem Fall und Gamma gleich 5 Drittel, da ist das N gleich 3 halbe. Okay, gut. Trotzdem kann man das ja sich veranschaulichen, wie die Dichteprofile dann aussehen. Ich skizziere die kurz. Dichteprofile. Als Funktion von x und Theta. Theta ist gleich 1 hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann sieht das so aus und so und noch eine vor der 4 und das ist falsch, so und so, das ist n gleich 0, das soll n gleich 3 sein und dann haben wir hier noch 3 halbe und hier die 1. Das ist so ungefähr sehen, wie diese Dichteprofile laufen. So, sind dazu noch Fragen zu dieser Lehn-Emden-Gleichung? Ja. Gilt für sphärische Systeme, also wenn die Gaswolke jetzt eine Kugel wäre, dann könnte man es dafür auch beschreiben. Könnte man auch dafür nehmen.
Wo würde die sich eigentlich nicht raus, so eine Kugel
bei der Gaswolke? Die Gaswolke wird zu einer Kugel durch Gravitation, also dass die dann kompakter wird. Wobei natürlich, wenn man es genau nimmt, weiß man ja auch, dass da Instabilitäten auftreten. Ja? Wenn man sich zum Beispiel Galaxienbildung anschaut, viele Galaxien sind ja nicht elliptisch oder sind elliptisch und eben nicht kugelförmig und die anderen sind auch noch so wie unsere Milchstraße eben platt wie ein Pfannkuchen und das liegt eben daran, dass es dann noch Instabilitäten gibt. Also wenn sich so eine Gaskugel bildet, gibt es immer irgendwo was stabiler ist, sodass das kann man zeigen, dass das Ganze dann in zwei Dimensionen kollabiert zu Pfannkuchen. Hat damals der Herr Seldowitsch in den 60er Jahren herausgefunden. Nimmt man es für Galaxienentstehung zum Beispiel. Großräumige Strukturen. Also da würde ich jetzt am Anfang vielleicht eine Gaskugel haben, aber später dann nicht mehr. Nee, ich glaube, diese Instabilität ist allgemeiner. Also ich habe irgendeine Anfangsbedingungen und mache eine kleine Störung drauf in eine Richtung und dann kollabiert es dann zum Pfannkuchen in die andere Richtung. Und dann bildet sich dann auch natürlich dann irgendwie Drehimpuls mit aus, der dann irgendwie abgegeben werden muss. Ja?
Bei dieser Gleichung geht man ja davon aus, dass das Gamma bzw. das N über den ganzen Stern oder die ganze Gaskugel konstant bleibt.
Ja. Ja. Ja, also dann muss man die Zustandsgleichung eben allgemein halten. Dann muss man eben zurückgehen und sagen, ich habe keine Polytrope, ich muss zurückgehen zur eigentlichen Gleichung, die ich da oben stehen habe, Gradient von Gradient P über Rho und muss dann für P einsetzen die Funktion P von Rho direkt. Und das kann jetzt irgendeine komplizierte Funktion sein, kann auch eine Tabelle sein, die ich dann interpolieren muss und muss es damit dann numerisch lösen. Entsprechend aufwendiger, aber machbar. Ja, noch eine Frage?
Sobald die Funktion dann einen Nulldurchgang hat, setze ich sie auf 0? Oder?
Dann ist was 0?
Wenn man sich für n gleich 1 anschaut, dann ist ja das Theta von x und Sinus x durch x.
Ja.
Und würde ja dann theoretisch weiter oszillieren.
Ja.
Also ich Theta gleich 0 schneide, das ist ja ungefähr bei x gleich 3 der Fall.
Ja.
Dann setzt man sie wahrscheinlich für größere x konstant 0.
Dann ist die ja für größere Werte gleich 0, ja. Das liegt natürlich daran, dass Theta ist die Dichte. Dann wäre die Dichte negativ, hätte ich eine negative Teilchenzahl. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also dann müsste man das Ganze wahrscheinlich dreidimensional betrachten, also ob es da irgendwo einen Torus ausbildet zum Beispiel. Also in dem einfachen Fall nicht, dann hört es da einfach auf bei der Nullstelle. Noch weitere Fragen? Gut, dann... Ja, vielleicht sollte ich jetzt hier noch Chandrasekhar anführen. Also was Herr Chandrasekhar herausgefunden hat, ist eben, wenn ich mir diesen Ansatz hier angucke, dann kann ich das eben so parametrisch lösen. Und dann stellt man eben fest, dass wenn ich jetzt hier die Masse ausrechne, die Masse ist ja das Integral Theta von R, dass das dann irgendwann unabhängig wird vom Radius, wenn ich n gleich 4 Drittel ansetze. Dann kriege ich also die charakteristische Chandrasekhar-Masse raus. Also n gleich 4 Drittel, die Masse, die ich aufindikiere, ist dann gleich eine Maximalmasse und das ist gleich die Masse von Chandrasekhar. Und das ist eine konstante Größe. Und das Interessante ist jetzt, wenn man diese Polytrope sich halt anguckt für ein freies Gas aus Elektronen, dann kommt der Fermi-Druck vor und das ist ja ein Quantendruck, also taucht plötzlich dann H quer auf aus der Quantenphysik. Aus der Gravitation kriege ich eben die Lichtgeschwindigkeit c noch irgendwie mit rein. Und wenn ich hier die Planck-Masse G, also wenn ich jetzt diese Chandrasekhar-Masse mir ausrechne, dann tauchen eben Größen auf wie H quer C und die Gravitationskonstante in einer gewissen Kombination, sodass ich dann eben eine Masse bekomme. Also in dem Fall kriege ich das hin. Also die Chandrasekhar-Masse ist dann eben ungefähr ein H quer C über die Gravitationskonstante. Hoch ein halb müsste das sein. Und wahrscheinlich habe ich jetzt H quer C. So muss das wahrscheinlich sein. Gut, also das... Also auf jeden Fall tauchen diese Konstanten in einer gewissen Kombination auf. So, kommen wir zum nächsten Abschnitt. Das ist Bernoullis Konstante. Das kann man, haben Sie vielleicht schon irgendwo gesehen, aus irgendwelchen Vorlesungen, dass man eben so eine konstante Größe definieren kann, Bernoulli. Ich erinnere mich noch daran, aus Vorlesungen aus einer experimentellen Physik, ist mir das besonders anschaulich gemacht worden, eben mit dem Verkehr auf der Autobahn, der fließt oder nicht fließt. Und dann hat also der Dozent immer gemeint, dass also die Autofahrer würden einfach diese Bernoullische Konstante nicht verstehen. Also dass, wenn ich eben eine große Autobahn habe, und er fährt mit einer gewissen Geschwindigkeit und dann hat man nur noch zwei Spuren oder nur eine Spur zur Verfügung. Was muss man machen, damit der Fluss eben konstant bleibt? Das genau ist die Bernoulli-Gleichung. Muss die Geschwindigkeit erhöhen. Aber nein, was machen die Autofahrer und sämtliche Verkehrsplaner? Sie erniedrigen die Geschwindigkeit. Das muss zwangsläufig dann zu einem Stau führen, beziehungsweise der Fluss kann nicht eben nicht mehr so homogen weitergehen, wie er vorher gelaufen ist. Das ist Bernoullis Gleichung oder Bernoullis Konstante. Also wir gucken uns jetzt den Idealfall an, einen stationären Fluss. Jetzt nicht einen statischen, sondern stationär. Stationärer Fluss, also V ist jetzt ungleich 0, aber die partielle Ableitung dt nach v soll gleich 0 sein. Ja. Also v hängt nicht mehr explizit von der Zeit ab, aber ich habe eben einen Fluss, der irgendwie fließt. Dann nehmen wir weiterhin an, wir hätten ein ideales Fluid, also keine Dissipation. Dissipation, es geht also nicht irgendwie Energie verloren durch Reibung oder durch Wärmeleitung. Das heißt, die Entropie ändert sich nicht. Daraus folgt ds nach dt, Entropieerhaltung. Das heißt also ds nach dt, die volle Zeitableitung ist die partielle Zeitableitung nach der Entropie, plus Effekt von Fluss oder einfach die Ableitung nach x. dx nach dt ist v und dann habe ich eben hier noch einen Gradienten übrig, der wirkt jetzt auf die Entropie. Und das soll gleich 0 sein. Wenn ich jetzt wieder sage, ich habe einen stationären Fluss, dann soll eben auch die Entropie wie die Geschwindigkeit nicht explizit von der Zeit abhängen. Stationär. Ja. Und dann folgt eben daraus, dass dann der V mal im Gradienten auf die Entropie gleich 0 ist. Ja, das heißt also, die Entropie ist konstant entlang der Flusslinien. Entlang V. Ja, es gibt also der Gradient der Entropie in Richtung der Geschwindigkeit ist 0. Das heißt, wenn ich entlang dieser Geschwindigkeitslinie gehe, gibt es keinen Gradienten in S. Das heißt, die Entropie ist konstant entlang dieser Flusslinie. Bloß das Argument. So, jetzt können wir mit diesem Ansatz die Euler-Gleichung uns anschauen. Hier wird es etwas komplizierter sein. Eulers Gleichung. Als vorher. Also wir haben dann nur noch den Term V mal Gradient wirkt auf V. Auf der linken Seite ist minus Gradient des Druckes über der Massendichte und noch das Gravitationspotential minus Gradient von Phi. Gleichung Sternchen. Jetzt führen wir die Vortizität ein. Vortizität. Vortizität mit V
und mit T.
Die ist definiert als Omega ist gleich Rotation von V. Und dann können wir das umschreiben in eine Identität. Benutze folgende Identität. V, jetzt geht's ab. V Kreuz Rotation von V ist gleich Gradient von V Quadrat halbe minus V Gradient V. Und wie Wunder, da wir die Lösung schon kennen, tauchen hier zwei Terme auf, die wir genau haben wollen. Einmal das V Gradient V, das ist nämlich gerade der Term hier auf der linken Seite der Euler-Gleichung, und ein Gradient V Quadrat halbe, das hat auch was mit der kinetischen Energie zu tun. Also können wir das umformulieren als einen Term, der was mit der kinetischen Energie zu tun hat und der V-Kreuz der Vortizität der Geschwindigkeit. So. Also können wir jetzt die Euler-Gleichung umschreiben. Und dann ist eben das, die linke Seite sieht dann so aus, ein V mal Gradient von V Quadrat halbe minus V Kreuz Omega plus, ich schreibe alles auf eine Seite, Gradient von P über Rho plus Gradient von Phi ist gleich 0. Ich habe also jetzt diesen Term ersetzt durch diese beiden Terme. Und das Ganze nochmal V genommen. Also das ist jetzt hier Sternchen mal V. Ja. Okay. Gut, jetzt habe ich also hier den kinetischen Term. Das ist der Gradient der kinetischen Energie. Hier habe ich die Voltizität. Aber nun ist das V-Kreuz-Rotation von V. Und das Ganze ist aber jetzt, weil es V-Kreuz irgendein Vektor ist, ist das natürlich transversal zur Ausbreitungsrichtung V. Wenn ich das jetzt auf V projiziere, wie ich das hier mache, dann verschwindet dieser Term. Hier mal eine eckige Klammer drum, dass man das besser sieht. Das heißt, der verschwindet. Jetzt habe ich also nur noch diesen Term hier übrig und kann jetzt den Gradienten ausklammern aus dieser Gleichung. Und dann habe ich Folgendes dastehen, dass eben der V, die Geschwindigkeit, mal den Gradienten mal V Quadrat halbe plus eine Größe, die Enthalpie, die spezifische Enthalpie plus Phi ist gleich 0. Das Phi ist hier und die Enthalpie kommt von da und das erkläre ich jetzt gleich noch, was das ist. Die Enthalpie taucht hier wieder auf für isentrope Prozesse, wo also ds gleich 0 ist, war ja gerade das dh, steht es da oben noch, da steht es ja sogar noch, dh ist vdp. Enthalpie, schreiben wir es nochmal hin, hdh ist gleich Vdp. Und die spezifische Enthalpie die ist dann definiert als dh Schlange. Also das klein h heißt, ich teile durch das Volumen. Das ist dann im Prinzip die Enthalpiedichte. Und mit der Schlange oben drüber habe ich noch durch die Masse geteilt. Also ist das dp durch m mal v und m mal v ist die Massendichte rho. Ja, das ist die Definition der spezifischen Enthalpie für isentrope Prozesse. Ne? Also das ist jetzt hier immer für ds gleich 0. Für isentrope Prozesse gilt das, sonst gilt das nicht. Aber das haben wir ja vorausgesetzt. Das heißt, ich kann also jetzt hier diesen Gradienten, Gradient P über Rho, kann ich schreiben, das ist ja hier ein Differential, einfach als Gradient von H Schlange der spezifischen Enthalpie. Ja, weil ich das so in differenzieller Notation gemacht habe, ist das in Ordnung. So, also habe ich insgesamt dann folgende Gleichung. V Quadrat halbe plus die spezifische Enthalpie plus Phi ist gleich konstant und das genau ist die Bernoulli-Gleichung bzw. die Bernoulli-Konstante. Und die kennen Sie wahrscheinlich schon, aber natürlich noch nicht, wahrscheinlich noch nicht mit diesem Gravitationsterm hier hinten. Bernoulli-Gleichung. Und diese Konstante wäre dann eben die Bernoulli-Konstante. So, dann machen wir vielleicht an der Stelle eine kurze Pause oder wollen wir durchmachen diesmal? Brauchen Sie eine Pause? Machen wir. Ja? So, noch Fragen? Wo ist was reingekommen? Das Vieh hier. Gut, aber ist klar jetzt, oder? Ja. Okay. Hier drauf. Ja. Noch weitere Fragen? Dann machen wir ganz kurz Pause und dann wenden wir das an auf Akkretion, Bondi-Akkretion in astrophysikalischen Systemen, diese Bernoulli-Gleichung. Wer will, kann sich zu Hause überlegen, wie das mit dem Verkehrsfluss zu tun hat. Muss ein bisschen, muss ein bisschen anders hinschreiben dann, aber im Prinzip kann das Gleiche. Ja? So viele was haben Sie?
Tickets.
Ach so, zu schnell gefahren. Durch die Baustelle, ja. Ja, nun kann man immer sagen, man muss sich dem Verkehrsfluss ja anpassen, ne, wenn man gestoppt wird von der Polizei. Das heißt natürlich, also man muss sehen, dass hier Bernoullis Gleichung erfüllt bleibt. Ja. Der Martinsen hat es gebracht, gell? Ja. Ja, das war zu köstlich. Ja. So, machen wir weiter. Ja, noch eine Frage? Die gilt dann nur in Strömungsrichtung, genau. Gut, wir schauen uns jetzt Akkretion an auf einen Stern und das läuft unter dem Stichwort Bondi-Akkretion. Also wir haben ein stationäres System, wo also dann Masse irgendwo drauf fällt, das ist irgendein Objekt und da haben wir eine Gaskugel und auf diese Gaskugel fällt nun sphärisch, symmetrisch oder und hier haben wir eben eine Gaswolke mit geringerer Dichte und hier fällt nun Masse drauf und wir haben dann eben auch eine, diese Masse wird sich ändern, also die Masse m Punkt ist dann eben ungleich 0. Die Masse wird sich erhöhen und die erhöht sich natürlich proportional zur sogenannten Akkretionsrate. Ja, das ist dann entspricht hier gerade der Akkretionsrate. Und kennen Sie physikalische Systeme, wo sowas vorliegt, wo man so ein System hat? Astrophysikalische Systeme, wo ich Akkretion vorliegen habe? Ja, ich will jetzt nicht nur allgemein Gas und Gaskugel, sondern jetzt irgendein astrophysikalisches System da haben. Ein AGN, also ein supermassives schwarzes Loch, was von außen dann Masse anzieht und dann entsprechend akkretiert. Ja. Da bildet sich dann eine Scheibe aus. Ja. Von daher, wir betrachten jetzt nur den Fall, den ganz einfachen Fall, anfangssphärisch symmetrisch. Da gibt es dann genau diese Instabilität, die dann halt dann zu einer Scheibe führt. Was dann auch natürlich sich an dem Spin dieser Gaskugel orientiert. Ja. Meistens rotieren diese Objekte, dann haben wir einen Spin. Ja, noch andere Systeme, wo ich Akkretion habe? Sternentstehung. Ja, habe ich auch in Sternentstehung. Ja, also wenn die ersten Sterne und Gaswolken sich bilden, dann habe ich natürlich irgend so einen Protostern und aus der Gaswolke fällt noch weiter Masse drauf. Ja. Gibt es so ein Zwischenstadium? Der Radius würde dann zunehmen, ja. Die Akkretionsrate. Ich glaube, die nehmen wir. Ja, die kann sich dann auch ändern. Je nachdem, wie sich das Medium ändert, ändert sich dann auch die Akkretionsrate. Ich habe mehr Masse, dann wird die Akkretionsrate größer.
Ja. Das, ja? Medium wird auch dünner.
Das wird dünner, aber da gehen wir davon aus, dass da genug Zeug da ist. Ja. Ja. Ja? Genau. Ja, genau, die nennt man auch Mini-Quasare. Das sind ja, oder es gibt zum Beispiel diese Mini-Quasare, wenn ich jetzt einen weißen Zwerg durch ein schwarzes Loch ersetze, wäre das ein Mini-Quasar, wo also dann Masse auf das schwarze Loch akkretiert durch einen Begleitstern. Das geht aber auch beim weißen Zwerg, da kennt man noch sehr viele Beispiele. Auch für Neutronenstern kennt man einige Beispiele. Das sind dann die, gibt es zwei Klassen und die leuchten in Röntgenbereich. Die einen sind dann die Low-Mass X-Ray Binaries, also die einen Begleitstern haben, der ungefähr eine Sonnenmasse hat, und die High-Mass X-Ray Binaries, und die haben dann eben hohe Massen der Begleitstern, typischerweise 20 Sonnenmassen.
Und was ist denn, wenn so ein Himmelskörper unter die Roche-Masse kommt, zum Beispiel der Mars-Mond demnächst, dann wird der ja auch zerrissen, der Mars zieht die einzelnen Teile.
Ja. Also Roche, es gibt die Roche-Lobe und es gibt den kritischen Roche-Radius. Also das eine Roche-Lobe ist eben dann die Äquipotentiallinie, ab da dann alle Materie auf den Stern drauffallen muss. Das ist dann für ein Doppelsternsystem. Und die Roche-Radius oder Roche-Grenze ist dann eben, wenn wirklich so jetzt ein Komet Jupiter zu nahe kommt, dass die Gezeitenkräfte den auseinanderreißen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ja. Diese Akkretion gelten dann nicht für die Kepler-Gesetze.
Da gelten welche Gesetze nicht mehr?
Wenn Material von einem Stern auf den anderen übertragen wird, dann ist es doch eine Kepler-Wahl.
Ja.
Aber die sind doch relativ stabil. Ich meine, es ist doch ganz schwierig, von der Erde aus die Sonne zu treffen, sag ich mal. Warum hat die Sonne denn der Uhr gar nicht eingesammelt?
Ja, das liegt, na gut, das müssen wir binäre Systeme diskutieren. Also wenn ich einen weißen Zwerg habe, hat der, oder einen Neutronenstern oder ein schwarzes Loch, habe ich extrem hohe Gravitationskräfte. Und die zerren eben an dem Stern und deformieren den und ziehen, also saugen das Material im Prinzip dann ab. Das habe ich bei der Sonne eben nicht. Da habe ich fast schon relativistische Kräfte, die ja da wirken beim Neutronenstern, beim schwarzen Loch. Die andere Sache ist das passiert bei Low-Mass X-Ray Binaries. Bei High-Mass X-Ray Binaries ist es so, dass ich da einen Wind habe von diesen 20 Sonnenmassen, der extrem viel Masse wegschleudert und die werden dann auf Kepler-Bahnen eingefangen. Aber der Rest geht natürlich weg und nur was dann innerhalb eines kritischen Radius ist, also des Einfangradius von diesem kompakten Objekt, wird dann eben umgelenkt und landet dann auf dem Neutronenstern oder Schwarzen Loch. Es gibt eine Eigenheit bei relativistischen Systemen, das ist diese letzte stabile Kreisbahn. Also wenn man ART studiert, die Schwarzschildlösung, dann findet man, dass innerhalb des dreifachen Schwarzschildradius gibt es keine stabile Kreisbahn mehr. Dann muss also Materie reinfallen auf den Neutronenstern oder auf das Schwarze Loch. Sonst noch Fragen zu solchen Akkretionsraten? Achso, typische Werte noch für M-Punkt, sollte ich vielleicht noch sagen. Also ich kenne jetzt die Werte nicht für Quasare, aber die würden wahrscheinlich einen Tick höher liegen, aber zum Beispiel für diese X-Ray-Binaries liegt dieses M-Punkt im Rahmen von 10 hoch minus 10 Sonnenmassen pro Jahr. Ja, ist also extrem wenig. Ja. Also die Akkretionsrate ist ungefähr eine Sonnenmasse auf die Lebenszeit des Universums. Ist extrem dünn, aber wenn man... ja, man staunt immer wieder. Gut. Ja. Aber trotzdem können wir das halt als Fluid modellieren, sei es nun Gas oder eine richtige Flüssigkeit, können wir eben hier die Hydrogleichung trotzdem anwenden. Unter der Maßgabe, dass wirklich das Ganze hydrodynamisch verläuft, das heißt, die mittlere freie Weglänge zwischen den Teilchen sollte immer noch entsprechend kleiner sein als die charakteristischen Größen, die wir uns anschauen, die Zelle, damit die Hydrogleichung funktionieren. Ansonsten müsste man halt die Boltzmann-Gleichung lösen. So, okay. Also dieser Stern hat hier eine Wolke mit der charakteristischen Dichte Rho 0 und einen Druck P 0. Und dann sagen wir, das Ganze ist stationär. Das heißt, dt v ist gleich 0 und das Geschwindigkeitsprofil soll nur in Radialrichtung sein. Ja? Also wirklich nur radialen Einfall. Also können wir dann jetzt die Erhaltungsgleichung nehmen oder die Kontinuitätsgleichung. Und Sie ahnen wahrscheinlich schon, da wir diese Stationaritätsbedingungen gewählt haben, dass dann entsprechend auch sowas für die Akkretionsrate folgen wird. Wir haben also ein 1 über r Quadrat, Ableitung nach dr von r Quadrat mal rho mal v. Denn dt ist gleich 0. Das heißt, mit anderen Worten, r Quadrat mal rho mal v muss konstant sein. R Quadrat mal rho mal v ist gleich konstant. So, jetzt kann ich mir diese Größe hier angucken. Das ist also Masse pro Volumen mal r Quadrat. Das heißt, es ist Masse pro Weg mal Geschwindigkeit. Und das ist Weg pro Zeit. Das heißt, die Dimension von diesem Objekt ist Masse pro Zeit. Masse pro Zeit, das ist eine Akkretionsrate. Das heißt, das ist eine Akkretionsrate. Das M-Punkt ist proportional zu minus 4 Pi R Quadrat. Das ist die Oberfläche, auf die ich akkretiere, mal der Massendichte mal V. Das ist im Prinzip das Material, was in der Oberfläche mit entsprechend konstanter Dichte Rho durchfließt. Also die Akkretionsrate M-Punkt. Und deswegen mit dem 4Pi können wir dann sogar hier ein Gleichheitszeichen setzen. Und das wäre dann konstant in dem Fall. Das haben wir natürlich impliziert durch den stationären Fluss und der Annahme, dass wir Teilchenzahlerhaltung haben, kommt es halt heraus. So, jetzt benutzen wir Bernoullis Gesetz. So, Bernoulli sagt jetzt das Folgende: V Quadrat halbe entlang des Flusses, also entlang R, plus die spezifische Enthalpie plus Phi ist gleich konstant. Und die Konstante, die kann man durch Anfangsbedingungen fixieren. Das ist dann nicht wesentlich. So, ich muss jetzt die spezifische Enthalpie nochmal berechnen für eine Polytrope. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Das war also dp über Rho. Jetzt können wir hier die Polytrope einsetzen. Das ist dann also ein d Rho mal Gamma p0 über Rho. Wir nehmen hier gleich die Ableitung mit. Rho hoch Gamma minus 1 über Rho 0 hoch Gamma. Und das war's. Und das ist gleich Gamma über Gamma minus 1 P0 über Rho 0 hoch Gamma. Rho hoch Gamma minus 1. Und das können wir wiederum umschreiben als ein Gamma über Gamma minus 1 mal P über Rho. Okay. Nun ist das Gamma mal P über Rho ist gerade die Schallgeschwindigkeit. Schreibe ich hier hin. Also ist das gleich Cs² über Gamma minus 1, die spezifische Enthalpie. So, setzen wir das in Bernoullis Gleichung ein, dann kriegen wir heraus V² halbe plus die spezifische Enthalpie ist Cs² über Gamma minus 1. Und jetzt hier das Gravitationspotential ist G mal M über R ist gleich 0. Wir setzen die Anfangsbedingungen so, dass ganz außen bei R gegen unendlich ist die Geschwindigkeit 0 und die Dichte 0 im Prinzip. Oder vernachlässigbar. Das wäre dann, also ganz außen ist die Geschwindigkeit 0, das für R gegen unendlich geht auch 0 und hier kriegen wir dann eben die Geschwindigkeit, kriegen wir die Eigenschaft nur von der Gaswolke. Also ist das ein Cs 0 Quadrat über Gamma minus 1. So setzen wir die Anfangsbedingungen. Das hört sich schon besser an. Aber jetzt okay. Gut, also ist dann insgesamt, kann ich ja das hier rüberziehen. Und ich kann mir das Ganze anschauen für ein ideales Gas. Das gilt ja eben nicht, wenn Gamma gleich 1 ist. Das ist ein Spezialfall. Spezialfall Gamma gleich 1. Wenn ich da die spezifische Enthalpie ausrechne, das ist dann ein Integral dp über Rho ist dann ein t über m mal d Rho über Rho. D Rho über Rho. Das gibt dann ein t über m mal dem Logarithmus von Rho über Rho 0. Wobei das t über m wäre dann eben dieses cs 0 zum Quadrat. In unserer Definition. So, die Bondi-Gleichung, wir sind noch nicht bei der Bondi-Gleichung, aber im Prinzip hier die Gleichung, die können wir lösen, indem wir einen wieder dimensionslose Größen einführen, wie vorher auch. Also definiere. Und zwar definieren wir einen charakteristischen Radius, RB, der ist G mal M, das wäre der Schwarzschildradius dieser Kugel, modifiziert über die Schallgeschwindigkeit der Gaswolke. Und das nennt man den Bondi-Radius. Und alles wird dann in Bezug auf diesen Bondi-Radius gesetzt. Also x ist dann eben r über rb. So, dann u ist die Geschwindigkeit in Einheiten dieser Schallgeschwindigkeit. Und Alpha ist der dichte Kontrast, ist Rho über Rho 0. Definiere. Gut. So setzen wir das dann in die Bernoulli-Gleichung ein. Dann erhält man folgendes: U Quadrat halbe plus Dichteverhältnis Alpha hoch Gamma minus 1 minus 1 durch Gamma minus 1. Minus 1 über x ist gleich 0. Und aus der Kontinuitätsgleichung kriegen wir auch noch was raus. Das ist dann im Prinzip ein x Quadrat mal Alpha mal u ist konstant. Also Kontinuitätsgleichung. Da kriegen wir heraus x Quadrat Alpha u. Und das ist dann, nennen wir μ, und μ ist dann die Akkretionsrate m Punkt über charakteristische Größen 4 pi r Bondi zum Quadrat, Rho 0 und Schallgeschwindigkeit der ungestörten Gaswolke, Cs 0. Okay. Und das nennt man dann die Bondi-Akkretionsrate. Na. M. Bondi ist definiert als ein 4 Pi R Bondi zum Quadrat Rho 0 Cs 0. So, jetzt lösen wir das Ganze, indem wir jetzt ein bisschen tricksen und uns die totalen Differentiale anschauen und da Überlegungen machen über charakteristische Radien, charakteristische Regionen und Vorzeichen und wie dann gewisse Flüsse zu laufen haben. Also gucken wir uns jetzt hier überall das totale Differential an. Und sehr oft guckt man sich in der Astrophysik sogenannte logarithmische Differenziale an. Also dann eben nicht dx, sondern dx über x. Und kann diese Größen dann gleichsetzen. Also wenn ich jetzt irgendwo ein Potenzgesetz habe, ich habe also eine Gleichung, in dem Fall hier geht es mit der Potenz 2, das geht mit der Potenz 1, das geht mit der Potenz 1 und ist eine Konstante. Wenn ich da also jetzt das totale Differential bilde aus dieser Kontinuitätsgleichung, dann ist das einfach, wenn ich jetzt logarithmische Differential bilde, erhalte ich hier einfach nur den entsprechenden Faktor aus dem Exponenten davor. Also es ist 2 dx über x plus d Alpha über Alpha plus du über u ist gleich 0. Und logarithmisch, wenn ich also ein Logarithmus des Produktes ist dann eben die Summe der einzelnen Elemente, deswegen kriege ich dann diese Summe heraus. Für die Kontinuitätsgleichung. Und genau das Gleiche kann ich machen jetzt hier für die Bernoulli-Gleichung hier oben. Ja, dann kriege ich hier auch ein 2 runter, hier kriege ich ein Gamma minus 1 runter und da kriege ich minus 1 herunter. Also aus Bernoulli ist dann, wird dann folgendes: U du plus Alpha hoch Gamma minus 1 d-Alpha über Alpha plus dx über x Quadrat ist gleich 0. Und das lösen wir jetzt. Löse für u als Funktion von x, indem wir eben jetzt Alpha, diesen Dichtekontrast, die Änderung der Dichte, rausschmeißen. Das heißt, wir kriegen dann heraus ein u du von 1 minus 1 über ein kalligraphisches m zum Quadrat ist gleich ein dx über x mal 2 Alpha hoch Gamma minus 1 minus 1 über x. Und das m, was wir hier haben, das ist die sogenannte Mach-Zahl. M ist definiert als die Geschwindigkeit über CS0. Das ist die Mach-Zahl. Also die Mach-Geschwindigkeit, mit welcher Überschallgeschwindigkeit des Mediums sich fortbewegt, die Mach-Zahl. Man kriegt es aus der Gleichung heraus, weil das V über CS0 ist identisch zu, dann wird es vielleicht eher klar, wie das daraus kommt, einem U-Quadrat durch Alpha hoch Gamma minus 1. Ja, da benutze ich also die Gleichung nochmal, die Beziehung, die ich habe für O und Alpha, und dann sieht man, dass das gerade V über CS ist. So, jetzt gucken wir uns diese Differentialgleichung genauer an. Also es geht jetzt nur ums Prinzip, was diese Ableitungsterme machen. Man sieht auf der rechten Seite, da kann ich die Klammer gleich 0 setzen, wenn x, der Radius, eine gewisse Größe hat, die gegeben ist durch das Dichteverhältnis, also die Dichteerhöhung. Wenn sich also die Gasfolge die Dichte irgendwie erhöht, steigt die Schallgeschwindigkeit an und dann gibt es einen Radius x, einen kritischen Radius, wo diese rechte Seite verschwindet. Ja. Kritischer Radius. Also wenn x eben gleich diesen 1 durch 2 Alpha hoch Gamma minus 1 entspricht, ja, dann verschwindet die rechte Seite. Dann gibt es eben jetzt mehrere Fälle, was passieren kann. Also entweder habe ich eben diesen sogenannten sonischen Punkt erreicht, die Machzahl ist gleich 1, dann kann eben die linke Seite auch 0 werden, oder halt das UDU muss 0 sein. Ja. Oder UDU ist gleich 0. Das heißt, entweder ist die Geschwindigkeit 0, das ganze Ding stoppt, das wäre etwas unphysikalisch, oder halt die Änderung der Geschwindigkeit dreht sich irgendwie um. Ja, also DU gleich 0 heißt, ich habe irgendwie ein Maximum in der Geschwindigkeit. Also DU gleich 0. Wir haben also hier ein Extremum dann vorliegen im Geschwindigkeitsprofil bei diesem kritischen Radius. So, schauen wir uns das in zwei Diagrammen mal an, wie das aussieht. Wir haben also hier U aufgetragen, die Geschwindigkeit in Einheiten der Schallgeschwindigkeit der ungestörten Gaswolke als Funktion des Radius in Einheiten des Bondi-Radius. Und dann gibt es hier einen kritischen Wert, der liegt bei 1,5 und hier bei 1. So, wie kann das dann also dann sein? Zum einen kann eben passieren, dass der Fluss 0 ist oder dass ich da gar nicht herankomme. Also dann habe ich eben so ein Profil, die Geschwindigkeit steigt und steigt und steigt und dann dreht sich das irgendwie um. Das ist eine unphysikalische Lösung, die kann ich zum Beispiel haben. Die ist deswegen unphysikalisch, weil ich eben hier jetzt keine Funktion habe, sondern zwei Werte fürs gleiche x. Oder die kann eben so laufen, dass ich hier die Geschwindigkeit, die steigt, die steigt, die steigt, hat hier ein Maximum und würde dann abfallen, so, und dann gegen 0 laufen. Es stellt sich heraus, dass das auch unphysikalisch ist, dieses Geschwindigkeitsprofil. Wenn sich die Geschwindigkeit hier verlangsamen würde, hier kommt aber schnelle Materie nach, erreiche ich hier ziemlich hohe Dichten, sehr schnell, die also dann unphysikalisch hohe Werte annehmen. Also von da ist es auch dann für den Fall jetzt auch unphysikalisch, weil eben hier die Dichte sehr, sehr viel größer wird als Rho 0. Und dann bleibt noch ein Fall bleibt übrig, nämlich, dass ich hier gerade diese Machtzahl 1 erreiche. Ja. Also genau eine Kurve, die jetzt genau durch diesen Punkt durchgeht. Also die Geschwindigkeit steigt und steigt durch die Akkretion und an diesem kritischen Radius wird also der Fluss supersonisch und steigt weiter an. Also hier wäre die Machtzahl entsprechend größer 1 und hier an dem Punkt ist die Machtzahl genau gleich 1 beim kritischen Radius. Ja, und hier in dem Fall ist dann die Machtzahl kleiner als 1. Und das ist die Bondi-Akkretion oder die Bondi-Lösung, dass in der Tat dann, wenn ich jetzt so eine Akkretion habe auf ein sphärisches System, dass das am charakteristischen Radius jetzt hier 1,5 dann supersonisch wird und weiter akkretiert auf den Stern. Das ist die Bondi-Akkretion. Und das Interessante ist, dass diese Kurve hier entspricht gerade der kritischen Akkretion. Und diese kritische Akkretion, da ist genau diese Akkretionsrate, entspricht gerade der Bondi-Akkretionsrate. Also das ist die von der Natur präferierte Lösung, dass ich eben genau diese Bondi-Akkretionsrate habe und dann löse ich damit das Gleichungssystem. Also im Normalfall muss man das Ganze natürlich numerisch lösen. Ist viel aufwendig, aber hier kriegen wir schon mal ein Gefühl dafür, was da passieren kann. So, ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel geben. Man kann das nämlich erweitern, indem man jetzt die umgekehrte Richtung betrachtet. Das machen wir in der letzten Minute. Also invertiertes Problem. Invertiertes Problem. Ich mache jetzt keine Akkretionsrate, sondern ich mache jetzt einen Fluss von Teilchen von einem sphärisch-symmetrischen Körper, der rausgeht. Dann habe ich eben eine Anti-Akkretion, also einen Massenverlust von Sternen, also einen Sonnenwind. Invertiertes Problem. Das ist der Sonnenwind. Und der wurde von Herrn Parker zuerst auch studiert. Im Prinzip kriegt man da eine ähnliche Gleichung heraus, nicht viel anders. Nur muss man das Ganze dann umdrehen. Die Geschwindigkeit, die muss dann ansteigen als Funktion des Radius, um eine gescheite Lösung herauszubekommen. Das heißt, die kritische Akkretion geht dann eben so, wenn ich jetzt U auftrage über R, U über X, dann gibt es eben auch bei 1,5 einen kritischen Radius, wo also die Lösung dann supersonisch wird. Also hier in dem Punkt ist dann m größer 1, hier ist dann m kleiner 1 und hier in dem Punkt ist genau die Machtzahl gleich 1. Kritische, jetzt nicht kritische Akkretionsrate, sondern kritischer Massenverlust gibt es in dem Fall und für unsere Sonne sieht man das im Sonnenwind, der wird dann also in der Tat supersonisch und geht dann weit raus. Und der Umkehrpunkt liegt ungefähr bei 10 Sonnenradien. Also der kritische Radius sind ungefähr 10 Sonnenradien, wo dieser Umschwung passiert. Gut. Dann sind dazu noch Fragen? Ja?
Ich glaube, ich habe ein kleines Problem mit der Anschauung. Also das die linke Seite, die habe ich verstanden.
Ja.
Also die kann ich mir anschauen. Ich vorstelle, je näher ich an die Ursache der Abwärtsung komme, desto schneller werde ich. Es ist, als wenn ich irgendwie mit dem Fallschirm auf die Erde springe. Dann werde ich doch sowieso auf die Erde kommen. Aber dass der Sonnenwind, wenn er die Sonne verlassen hat, auch schneller werden soll, was ist da der Effekt? Ich habe noch keinen Düseneffekt, der doch eigentlich, sag ich mal, das ist, was ich so bei der Bernoulli-Gleichung oder bei Bernoulli-Konstant als Beschleunigungsfaktor habe. Was beschleunigt mich denn da? Oder wieso ist
die welche Kraft da dahinter steckt, ne? Ja. Ja, muss dann der Strahlungsdruck ist der Stelle, der dahinter steckt.
Und den haben wir doch irgendwo hier eingebracht, wir haben doch nur Gravitation
eingebracht. Ja, im Prinzip schon. Ja, in der Enthalpie steckt natürlich der Druck drin, ne? Da steckt dann auch die entsprechende Polytrope wieder drin. Es ist der Strahlungswind, der das nach außen treibt. Also der Strahlungsdruck von der Sonne, der treibt dann diesen Sonnenwind nach außen. Das sind ja geladene Teilchen zum größten Teil. Das steckt da dahinter. Also von daher ist das jetzt einfach nur ein invertiertes Problem, aber ich muss da natürlich noch einen Zusatzterm muss ich dann noch einführen für Parkers Problem. Das ist also nicht Bondi-Aggression. Ganz umgedreht, sondern da muss ich eben dann noch einen Zusatzterm
links
einführen.
Eigentlich nur Gravitation als Ursache.
Ja.
Und rechts
ist halt der Strahlung. Also die Lösung von Parkers Problem sind halt ähnlich wie hier. Ich kriege ganz viele Kurven und habe eben eine Lösung, wo ich eben ein Maximum oder ein Minimum bekommen kann. Oder Lösungen, die sich umdrehen, und dann ist die einzige, oder Lösungen, die eben dann mit der Geschwindigkeit abfallen. Und das Einzige, was dann physikalisch herauskommt mit den Anfangsbedingungen, ist eben dann diese Lösung.
Dann hätte ich noch eine Frage.
Ja.
In meiner Plasmaphysik-Vorlesung habe ich gehört, dass ich bei dreifacher Schallgeschwindigkeit Schockwellen auswirke.
Ja.
Habe ich dieses Problem hier nicht, wenn ich doch sowieso schon.
Wir machen Stoßwellen in der nächsten Vorlesung. Das ist genau das nächste Thema. Hier, nächste Seite, Stoßwellen werden wir genau diskutieren. Dass jetzt da die Bedingung vorliegt, dass das genau bei dreifacher Machgeschwindigkeit ist, das weiß ich jetzt nicht. Also ich kenne jetzt das, was wir dann herausbekommen werden, ist, dass eben der dichte Kontrast dieser Stoßwellenlösung ist so, dass ich im einen Fall halt bei sehr, sehr hohen Machzahlen ein entsprechendes Dichteverhältnis habe von 4 bis 7. Aber ich weiß jetzt nicht, dass ich Machzahl, dass ich dann eine Stoßwelle, ja, also da muss man noch irgendeine Zusatzbedingung einführen, dass man sagt, die Machzahl ist 3, dann habe ich eine Stoßwelle. Kenne ich jetzt nicht, also bin ich überfragt, weiß ich nicht. Müsste nochmal nachfragen. Aber in der Tat entstehen da Stoßwellen, auch wenn ich dann zum Beispiel eine Supernova-Explosion betrachte. Dann gehen ja dann auch irgendwelche Teilchen gehen nach draußen und zum Teil habe ich dann auch eben einen Fluss, der supersonisch ist. Oder beim Anfangsstadium, wenn eben, da habe ich ja Akkretion. Wenn ich also dann, wenn der Stern kollabiert zu einem Neutronenstern in der Supernova, dann fallen ja die äußeren Hüllen hinterher. Und dann habe ich genau diese Situation, dass eben hier ich dann einen Punkt habe, wo das Ganze dann supersonisch wird. Und dann irgendwann ist es aber so, dass eben die Dichte so hoch wird, dass eben Gegenkräfte wirken. Also dann wirkt eben die Zustandsgleichung entgegen und kann die Materie hier nicht weiter komprimieren. Und dann gibt es eine Stoßwelle, die rausläuft. Es ist auch so, dass wenn man sich einen Sonnenwind anschaut oder man guckt sich supermassive Sterne an, Da sieht man eben auch, dass die pulsieren und dann so Stoßwellen nach außen abstrahlen und dass dann auch Instabilitäten auftreten und Stoßwellen, innere Stoßwellen produziert werden können. In der Tat. Nee, wir hätten dann so einen Peak, also dann hätten dann so eine rauslaufende Stoßwelle, die, die dann irgendwie hier, also wenn ich dann so ein Geschwindigkeitsprofil habe, wo ich dann entsprechend hier noch irgendwie so einen Peak oben drauf liegen habe, der rausläuft. Und zum Teil geht es dann hier, hier so, sieht es dann aus, also so eine Störung, die dann da überlagert mit rausläuft. Das wäre dann eine Stoßwelle. So, also ich glaube, wir müssen Schluss machen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur Vorlesung und morgen keine Übung, aber dann nächsten Freitag sind Übungen.